Lass uns heute mal darüber reden, über den Einfluss von Sprache auf dein aktives Leben.
So denke ich, haben die Begriffe, die wir verwenden, einen starken Einfluss auf unsere Innenwelt. Einmal durch die Bilder, die wir in uns dadurch kreieren und gleichzeitig durch die Emotionen, die wir in uns schaffen.
Ein Wort, was man nicht zu häufig verwenden sollte, ist das Wort Ich.
Florian, findest du, dass es sich lohnt, auf Rechtschreibung und Grammatik zu achten?
Ein großer Fehler, den ich immer wieder beobachte bei anderen Beziehungen, ist das.
Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
Jeder Mensch lebt in zwei Welten. Wir leben in der Welt des Körpers und wir leben in der Welt des Geistes. Es gibt aber eine Sache, die in beiden Welten lebt. Und das ist das Wort. In der Welt des Geistes manifestiert sich das Wort als Gedanke. In der Welt des Körpers manifestiert sich das Wort als Sprache. Und man könnte das Wort als Bindeglied zwischen den beiden Welten sehen. Und wer ein bisschen was von Geschichte versteht, weiß um die Mächtigkeit des Wortes. Der Neandertaler und der Homo sapiens lebten gleichzeitig auf der Welt. Und obwohl der Neandertaler stärker war, mehr Muskeln hatte und größer war als der Homo sapiens, wurde er letztendlich vom Homo sapiens besiegt und ausgerottet. Und der Grund war, dass der Homo sapiens, man weiß nicht genau warum, vielleicht spontan, den präfrontalen Kortex so entwickelt hat, dass er auf einmal abstrakt denken konnte und auf einmal mit Worten arbeiten konnte. Und mit Worten kam die Verbindung zwischen der geistigen und physischen Welt. Und es kam aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, sich untereinander zu koordinieren. Und die Mächtigkeit des Wortes hat dazu geführt, dass der Homo sapiens sich koordinieren konnte, planen konnte, Geschichten erzählen konnte, Weisheiten weitergeben konnte. Und das ist einer von vielen Geschichten, die klar machen, wie wichtig und wie mächtig das Wort ist. Und deswegen geht es heute um dein Wort. Es geht um Sprache. Und Friedemann hat das Thema an mich herangebracht und meinte, lass uns heute mal darüber reden, über den Einfluss von Sprache auf dein aktives Leben, darüber, wie Sprache benutzt werden kann, wie Sprache konstruktiv benutzt werden kann, aber auch destruktiv benutzt werden kann. Und darum geht es heute in der Folge vom Proaktiv-Podcast. Ich bin Florian, gegenüber von mir sitzt Friedemann. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du neu zugeschaltet hast.
Eine wunderbare Einleitung. Was ich mich vor allem gefragt habe, ist, welchen Einfluss haben denn überhaupt die Wörter, die wir verwenden, auf unser Mentales, auf unser inneres Leben? Und du hast es gerade sehr schön eingeleitet. Wir haben die innere Welt, wir haben die geistige, mentale Welt und wir haben gleichzeitig die physische, äußere Welt. Und die Sprache mag möglicherweise das Bindeglied sein, die Brücke, wie wir uns von innen nach außen mitteilen können, aber gleichzeitig, wie wir durch die Sprache, die wir verwenden, auch Bilder in uns kreieren können, die wiederum unsere mentale Welt ausmachen und auch Gefühle auslösen. Ich denke, jeder kennt es, dass Worte mit Gefühlen behaftet sind. Und das können Dinge sein, die ganz offensichtlich sind, wie zum Beispiel, wenn man das Wort Liebe ausspricht, dann fühlt man sich vielleicht gleich geborgen. Jemand, der gerade eine Trennung durchgemacht hat, fühlt sich vielleicht gerade eher angewidert davon. Aber die allermeisten fühlen sich wahrscheinlich eher was Positives, wenn sie das Wort Liebe sagen, aussprechen. Wenn man das Wort Hass, Trauer, Wut, diese Wörter verwendet, dann begibt sich der Körper vielleicht gleich auch schon so in so eine unangenehme Körperhaltung und man spürt was Negatives. Das, denke ich, sind Dinge, die für die allermeisten Menschen recht ähnlich sind. Und dann gibt es natürlich auch Wörter, die individuell konnotiert sind, wie beispielsweise die Straße, in der du aufgewachsen bist. Wenn du jetzt den Straßennamen und die Hausnummer aussprichst, wo du aufgewachsen bist, welche Emotionen löst das in dir aus? So, möglicherweise sind das Emotionen, die aus deiner Kindheit dann aufgerufen werden und das können ganz durchmischte Emotionen sein. Und so, denke ich, haben die Begriffe, die wir verwenden, einen starken Einfluss auf unsere Innenwelt. Einmal durch die Bilder, die wir in uns dadurch kreieren und gleichzeitig durch die Emotionen, die wir in uns schaffen. Und da finde ich, ist das ein viel zu mächtiges Werkzeug, um das nicht genauer unter die Lupe zu nehmen und sich genauer anzuschauen, wie spreche ich eigentlich. Wir haben schon mal eine Folge gemacht über Rhetorik. Da ging es darum, da haben wir auch schon angerissen, dass die Wörter, die wir benutzen, einen Einfluss auf unsere innere Welt haben. Aber da ging es eher darum, sich eloquent auszudrücken, gut kommunizieren zu können, präzise zu kommunizieren. Hierbei geht es jetzt mit der Sprache, die wir verwenden und mit den Begrifflichkeiten, geht es weniger darum, eine möglichst hohe Rhetorik zu haben. Das geht natürlich Hand in Hand. Aber vor allem darum, welche Wirkung habe ich denn mit den Wörtern, die ich verwende, auf mich selber, auf meine innere Welt und dementsprechend natürlich auch auf die Leute, mit denen ich mich umgebe.
Auf dem Weg hierhin habe ich durch deinen Input geschärft, natürlich, von der Folge, habe ich neben mir eine Dame gehabt, die sehr gut daran tun würde, sich diese Folge anzuhören, weil sie war recht jung noch und hat nicht unbedingt die falschen Wörter benutzt, aber eine sehr eindeutige Tonlage. Und zwar so eine genervte, erschöpfte Tonlage. So, oh ja, da müssen wir es halt so und so machen. Und die hat mehrmals telefoniert mit unterschiedlichen Leuten und immer war es gleich. Und selbst für mich war es anstrengend, das da zuzuhören, weil ich dachte mir, oh, ist das eine krasse, runterziehende Energie, die hier neben mir sitzt. Und dann dachte ich mir, aber noch schlimmer müsste es ja eigentlich für sie sein. Weil die Worte waren in Ordnung, die sie benutzt hat, aber die Art, wie sie die Worte ausgedrückt haben, hat eine Energie ausgesandt, die nicht förderlich für das ist, was sie, glaube ich, haben möchte. Und du hast ja das Thema mitgenommen. Was sind so Worte, wo du sagst, das sind Worte, die wir handelsüblich verwenden, die aber uns schwach machen oder uns nicht im Sinne von unseren Zielen orientieren?
Finde ich cool, dass du diese Frage stellst. Ich hätte es sowieso angebracht. Ich habe eine Liste mitgebracht an Wörtern, die ich zumindest und Ausdrucksweisen, die ich zumindest versuche zu vermeiden. Das gelingt mir nicht immer. Aber genau, diese Wörter, die machen mich schwach und Schwächen, genau, die können negative Emotionen in dir selber auslösen. Die können auch eine Missrepräsentation deiner selbst. Und das ist ja eigentlich das, was wir auch nicht wollen. Wir wollen ja eigentlich scharf kommunizieren, wollen ja präzise kommunizieren. Aber indem man diese Wörter verwendet, kannst du eine gewisse Missrepräsentation deines Inneren ausdrücken. Und das will man, denke ich, vermeiden. Und ich möchte das auf jeden Fall vermeiden. Und eine Sache ist zum Beispiel, das hat mir meine Mutter mal, als ich 6 Jahre alt war oder so, versucht zu erklären. Ich habe es damals nicht verstanden. Und zwar das Wort geil. Und das Wort geil, ich saß damals mit meinem Freund, mit Schulfreund, ich glaube, ein Schulfreund war das, der war da zu Besuch. Und wir saßen am Tisch, haben uns über irgendwas unterhalten, haben gesagt, boah, ja, das war so geil. Und dann hat er gesagt, ja, das fand ich auch richtig, richtig geil. Und so, oh ja, das war total geil. Haben wir die ganze Zeit dieses Wort geil benutzt. Und dann hat meine Mutter irgendwann so zu mir gesagt, Friedemann, dieses Wort, versuch das mal lieber zu vermeiden. Das ist kein besonders schönes Wort. Und das ist zwar hängen geblieben, aber ich habe es nicht so wirklich umgesetzt, weil ich da auch so ein bisschen rebelliert habe innerlich. Ich dachte so, warum? Ich verstehe das gar nicht. Was ist denn da jetzt ein schlechtes Wort? Aber mittlerweile verstehe ich doch, dass ich immer, wenn ich dieses Wort selber verwende, gewissermaßen der, insbesondere wenn ich es verwende, in einem Kontext, der mir eigentlich sehr wichtig ist, ein Kontext, der mich im Herzen berührt, ich dieser Angelegenheit nicht gerecht werde dadurch. Weil das Wort geil, finde ich, ist für mich so, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, aber ich finde es einfach nicht schön. Ich finde es vulgär und nicht besonders schön. Es ist natürlich umgangssprachlich sehr in unserem, in dem alltäglichen Sprachgebrauch drin, vor allem unserer Generation, würde ich sagen. Ich persönlich finde es aber einfach nicht besonders schön und vulgär und habe immer das Gefühl, wenn ich es benutze oder wenn es mir so rausrutscht, wenn ich eigentlich was sehr Schönes beschreiben möchte, dass ich denke, so, oh, eigentlich werde ich dieser Sache gerade nicht gerecht, indem ich sie als geil bezeichne. Nein, das ist was Schönes, das ist was Gehaltvolles, das ist was Wunderbares, was Inspirierendes, aber das ist nicht geil. So, und deswegen versuche ich dieses Wort einfach zu vermeiden, weil ich das Gefühl habe, dass ich damit auch falsche Assoziationen, so eine gewisse Vulgärheit in mir auslöse, anstatt etwas, als eigentlich, dass ich schöne Gefühle in mir auslösen möchte. Und genau, deswegen, das ist schon mal ein Wort.
Heißt geil im eigentlichen Sinne erregt?
Das ist eine Bedeutung davon. Ja. Ich glaube, es ist eher so eine animalische Lust auf etwas. Mhm. Also es muss jetzt nicht unbedingt eine sexuelle Erregung sein, aber du kannst ja auch geil auf ein Stück Fleisch sein. Du kannst also auf ein Stück, auf etwas, was du essen willst. Du kannst geil sein auf irgendein Erlebnis.
Ja, verstehe.
Es ist so eine animalische Lust, die man da, die Sabber tropft dir aus dem Maul raus. Und es gibt sicherlich Kontexte, also es gibt auf jeden Fall einen Kontext, wo das Wort mehr als angebracht ist. Bloß im alltäglichen Sprachgebrauch, wenn ich eigentlich was sehr Schönes beschreiben möchte, dann benutze ich das Wort geil. Das finde ich, wird dem meines Erachtens nach nur nicht gerecht. Und das kann sich ja jeder selber überlegen, wie er das gerne möchte. Und deswegen, also weshalb ich mich mit dem Thema Begriffe und Sprachlichkeit beschäftige, ist ja einfach nur, weil mir aufgefallen ist, was das für eine Gravur hat für meine innere Welt. Und wenn ich meine innere Welt bewusst formen möchte, dann genau treffe ich Entscheidungen über meine Wortwahl. Und das ist, denke ich, auch die Anregung, die man sich aus der Folge vielleicht mit nach Hause nehmen kann, ist sich zu fragen, okay, welche Wörter benutze ich denn eigentlich so im Alltag? Möchte ich diese Wörter benutzen? Und wenn manche möchte ich davon behalten, manche nicht. Und dann versuche ich die abzulegen, die in mir negative Konnotationen auslösen.
Strong. Ja. Was ist das nächste Wort, was du aufgeschrieben hast?
So umgangssprachliche Begriffe wie Alter, Fuck, Shit, solche Sachen. Auch weil ich es einfach nicht besonders schön finde und oftmals das Gefühl habe, dass es der Sache nicht gerecht wird. Auf der anderen Seite ist es auch wieder was Kontextabhängiges, ne? Also jetzt hier im Podcast beispielsweise oder bei irgendwelchen, ja, also beispielsweise hier im Podcast versuche ich diese Wörter auf jeden Fall zu vermeiden. Wenn wir beide auf Reisen sind und wir im wahrsten Sinne des Wortes chillen einfach irgendwo, beispielsweise
auf der Shooting Range.
Auf der Shooting Range oder in der Flughafen Lounge oder wo immer, auch immer, und reden einfach nur Nonsense, dann ja, ist das natürlich eine andere Situation und da kann man das definitiv benutzen, so einfach mit seinen Freunden. Kann man natürlich auch ein bisschen, oder finde ich, kann ich auf jeden Fall auch vulgärer sprechen und oder so umgangssprachlicher sprechen. Das ist dann nicht so wichtig. Bloß genau, die Frage ist, möchte ich das in meinem Alltag? Möchte ich das in Kontexten wie beispielsweise dem Podcast oder in auch professionellen Kontexten? Möchte ich, wenn ich mit meinen Mitarbeitern spreche, Wörter wie Alter, geil und fuck mit rein benutzen? Oder sind das eher Wörter, die ich doch eher vermeiden möchte? Sind das Wörter, die ich meinen Kindern eines Tages mal mitgeben möchte? Möchte ich, dass die aufwachsen in einem Haus, wo solche Wörter normal sind? So, das sind dann auch die Fragen, die dazu reinspielen, weil es auch wieder entsprechende Bilder in einem erzeugt und Emotionen auslöst. Und genau, welche Emotionen kann man sich da jetzt fragen? Wenn ich solche Wörter verwende, werde ich mich jemals, also wenn ich mich jetzt frage, würde wer ist eine Person, die du sehr hoch ansiehst, wo du denkst, so, boah, der ist sehr respektabel, den respektiere ich von Herzen?
Mein Bruder.
Dein Bruder. Okay, ich weiß es nicht, aber genau, würde der solche Wörter verwenden? Mhm. Kann jetzt sein, kann nicht sein. Aber Person, trotzdem, die ich grundsätzlich sehr, ja. Würde dein Vater zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass du deinen Vater sehr respektierst. Der würde solche Wörter nicht verwenden. Nicht. Ich persönlich finde Steve Jobs sehr inspirierend. würde Steve Jobs auf so eine Art und Weise sprechen. Vielleicht mal die ein oder andere wütende, genau, der ein oder andere cholerische Ausbruch, okay, dem würde ich ihm schon noch zumuten und dass er da auch mal ein paar Kraftausdrücke verwendet. Aber er würde jetzt nicht in seinem Alltag, hätte er damals wahrscheinlich nicht mit solchen Wörtern wie yo, what the fuck und sowas und ne, hätte er nicht gemacht. Deswegen, genau. Und deswegen auf das Äquivalent im Deutschen irgendwie, yo, geil, fuck, Alter. So hätte der höchstwahrscheinlich nicht gesprochen. Und die Frage ist, wenn ich solches Vokabular verwende, und das ist auch wieder ganz individuell, aber ich persönlich sehe es so, wenn ich solches Vokabular verwende, dann degradiere ich meinen eigenen Status vor mir selber, meine eigene Respektabilität. Und deswegen versuche ich es zu vermeiden. Genau. Ich vervollständige einmal die Liste. Danach bin ich sehr gespannt, was du für Wörter hast, die du möglicherweise vermeidest oder vielleicht auch explizit gerne verwendest. Und zwar als nächstes, das ist mir mal aufgefallen, dass man, das habe ich bei anderen beobachtet und bei mir selber, die so eine Hyperbel oder so eine Übertreibung ausgedrückt durch das Wort extrem. Beispielsweise, du kommst nach Hause, es hat geregnet, kommst nach Hause und sagst, es hat extrem geregnet. Du kommst, weiß ich nicht, du fährst irgendwo hin, es war ein bisschen kalt, du sagst, es war extrem kalt. Du sagst, du hast ein bisschen Kopfschmerzen, du sagst, oh, ich habe extreme Kopfschmerzen. Du warst 3 Tage krank und es war ein bisschen doll, sagst, oh, ich war extrem krank letzte Woche. So, wenn man solche, wenn man es als Grundeinstellung hat, die Dinge zu überspitzen und ins Extreme zu ziehen mit seiner Sprache, dann hat das entsprechend auch das Wort extrem hat eine starke emotionale Wirkung auf einen innerlich. Man fühlt sich gleich von innen durchgeschüttelt und auf einmal werden die Dinge, insbesondere die negativen Sachen im Leben, die eigentlich an einem so vorbeirauschen würden, dem man gar nicht so viel Beachtung schenkt, auf einmal viel größer. Man pumpt die damit auf, gibt denen viel mehr Gewichtung und indem man sagt, ja, ich war extrem krank letzte Woche, anstatt einfach, ja, ich war ein bisschen erkältet, jetzt geht es mir wieder gut, dann gibst du dem eine viel höhere Gewichtung und das ist auch so ein bisschen sich in die Opferrolle zu begeben und so ein bisschen auf Mitleid, glaube ich, zu hoffen, dass man die Dinger schlimmer macht, als sie eigentlich sind. Und das ist keine innerlich emotionale, starke Grundhaltung, würde ich sagen, die man damit in sich kultiviert. Deswegen versuche ich das Wort extrem grundsätzlich zu vermeiden. Ich bin auch ein großer Fan der Stoiker. Und die Stoiker fanden mit Sicherheit nichts extrem. Und vor allem hat nichts auf die extrem gewirkt, sondern die Stoiker, die nehmen alles gelassen, innerlich ruhig und lassen sich nicht so schnell aus dem Konzept bringen.
Offizieller Sponsor vom Proaktiv-Podcast sind die AMC Hackers, eine Community von Amazon FBA-Sellern, von denen wir selber schon seit vielen Jahren Teil von sind. Und die haben ein neues Starterprogramm gestartet, wo du, wenn du mit Amazon FBA anfangen möchtest, genau richtig aufgehoben bist.
Das Starterprogramm ist gerade für Amazon FBA-Anfänger super hilfreich, um direkt loslegen zu können. Man hat Videomodule, man hat Checklisten, man hat die Community und auch sogar noch erfahrene Trainer, die selber ein Amazon-Business haben mit mindestens 6-stelligen Umsätzen, die einem Feedback geben können bei den eigenen Produktideen, bei wichtigen Entscheidungen im eigenen Business. Und dementsprechend ist man da super stark aufgestellt und ja, kann direkt loslegen.
Wenn du dich da anmelden möchtest, drücke gerne auf den Link in der Beschreibung und log dich da ein. Gebe sehr gerne auch an, dass du vom Proaktiv-Podcast kommst. Ansonsten steckst du nämlich in der Warteliste drin und man kann nicht genau sagen, wie lange es dauert, bis du da reinkommst. Wenn du allerdings angibst, dass du vom Proaktiv-Podcast kommst, dann sehen die Gründer, Freunde von uns, dass ihr von uns kommt und dann werdet ihr bevorzugt in der Warteliste und kommt direkt rein.
Genau, das lohnt sich. Man muss dazu auch sagen, wir sind jetzt selber schon seit 2019, Anfang 2020, irgendwie sowas, Mitglied auf jeden Fall, direkt nachdem die sich gegründet haben. Und nur deshalb können wir die auch empfehlen, weil wir jahrelang da selber vollzahlende Mitglieder sind und das auch gerne machen, weil wir eben so sehr durch die Community profitieren. Ich muss persönlich sagen, es macht mir auch einfach wahnsinnig viel Spaß. Also alleine wegen der coolen Events und wegen der Freunde, die ich da gewonnen habe, möchte ich die Community nicht missen. Und genau, ist natürlich auch super hilfreich, wenn man irgendeine Frage im Business hat und es kommt fast jeden Tag ja irgendwelche Probleme hoch, dass man da zack, zack schnell eine WhatsApp-Gruppe hat, wo man kompetente Leute hat, die einem da unter die Arme greifen können. Genau, also lohnt sich, sich da anzumelden. Viel Spaß.
Let's go. Wo man auch Hyperbeln verwendet, ist, wenn man was beschreibt, was vielleicht gar nicht negativ ist, sondern einfach nur darstellen möchte, dass es wirklich krass, ne? Krass ist jetzt ein anderes Wort dafür, richtig doll in die eine Richtung geht. Was allerdings den Effekt hat, dass wenn man das so oft macht, dass wenn es dann wirklich mal doll in eine Richtung ging und man dann das Wort ebenfalls benutzt, dein Gegenüber es dir nicht mehr so abkauft, als wenn du es nur dann spezifisch benutzt hättest. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich davon auch manchmal Opfer bin, dass ich während der Mitteilung vielleicht auch mal einen Ticken zu Hyperbeln neige, wenn ich richtig überzeugt oder so bin von etwas. Könnte schon sein. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis.
Es kann, denke ich, es gibt Nuancen darin. Beispielsweise ist ja eine Hyperbel ein
Stilmittel.
Mhm. Und wenn du etwas emphasieren willst, dann kannst du natürlich auch die Hyperbel verwenden und einer Geschichte damit mehr Ausdruck verleihen oder mehr Gravur einem gewissen Aspekt in der Geschichte. Die Frage ist, welche Geschichte über dein eigenes Leben erzählst du anderen und dir selber? Und ja, dann kann man da die Unterscheidung treffen. Und ich denke, in einer Geschichte kann es durchaus mal Sinn ergeben, Stilmittel zu verwenden und insbesondere so eine Übertreibung hier und da. In der Geschichte jetzt insbesondere, was negative Aspekte angeht, negative Ereignisse, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Also ich persönlich für mich erachte das als sehr selbstdestruktiv.
Ja, hast du recht.
Als nächstes Anglizismen. Finde ich sowohl aus der rhetorischen Sicht.
Da sind wir aber Weltmeister drin.
Genau.
Halleluja.
Ja, da sind wir wirklich Weltmeister. Oder waren wir zumindest. Ich persönlich habe die schon ganz gut abgelegt, würde ich sagen. Und seitdem fallen sie mir insbesondere auch mehr bei anderen auf. Und da denke ich mir aber, das ist ein ganz gutes Zeichen, weil das heißt, ich habe meine Anglizismen vielleicht ganz gut im Griff. Aber dennoch, ich glaube, es gibt keine Proaktiv-Podcast-Folge, wo ich nicht auch den einen oder anderen Anglizismus verwende. Und manchmal ist es gehaltvoll, manchmal kann man gewisse Dinge, wenn man sie wirklich präzise auf den Punkt bringen möchte, eben eher in einer anderen Sprache auf den Punkt bringen als in der deutschen. Aber in der Regel ist es eher was Schwaches. Es macht einen innerlich schwach, löst jetzt auch nicht die stärksten Emotionen aus. Ich persönlich für mich zumindest ärgere mich immer so ein bisschen innerlich, wenn ich einen Anglizismus verwendet habe, weil ich mir denke, warum hast du nicht jetzt gerade das deutsche Äquivalent verwendet? Ja, ist es dir nicht eingefallen oder so? Und dann ärgere ich mich so ein bisschen darüber im Inneren. Und genau deswegen für mich, und ehrlich gesagt, das hat auch was mit Respekt und innerem Status zu tun, weil wenn ich andere Leute so komplett in Anglizismen reden höre, dann ist das für mich auch so ein bisschen so eine Clownsfigur. Also das kann ich nicht 100% ernst nehmen, wenn jemand so sehr in Anglizismen spricht. Ich persönlich nehme das einfach weniger ernst. Und dementsprechend das habe ich auch, genau, ist noch gar nicht so lange her. Da wurden wir tatsächlich auch mal von einem Podcast-Zuhörer oder einem Instagram-Kommentar, ich weiß es nicht mehr, zurechtgewiesen, wo wir mal in einem Instagram-Reel gefühlt die Hälfte der Wörter waren Anglizismen. Und dann hat sich da einer mal so richtig echauffiert darüber. Und
hat er recht.
Genau, wir haben das so gelesen, haben uns so angeguckt und meinten so,
hat er recht.
Er hat absolut recht. Ja, das sollten wir mal in den Griff bekommen.
Danke fürs Feedback.
Und ich habe tatsächlich dann angefangen, darüber nachzudenken. Und nicht, weil ich jetzt den Leuten gerecht werden möchte, das ist mir ehrlich gesagt egal, ja, aber einfach nur, weil ich es einsehe, ja, weil ich meine Meinung dazu geändert habe und oder generell mal darüber nachgedacht habe und jetzt verstehe, es ist weder rhetorisch noch von der inneren Welt besonders sinnvoll, wenn ich die ganze Zeit in Anglizismen spreche.
Ja.
Genau. Oh, Der nächste Punkt.
Also Anglizismen offenbaren Wortfindungsstörung.
Ja, absolut. Der nächste Punkt, das habe ich neulich lustigerweise in einem True Crime Podcast gehört. Und ich höre sowas fast nie. Und irgendwie hatte ich da aber Lust darauf. Und dann habe ich das gehört und da beschäftigen die sich ja sehr intensiv mit irgendeinem Kriminalfall. Irgendeine Person hat irgendwas Schlimmes gemacht und jetzt versucht man das nachzuvollziehen. Wie kam das jetzt überhaupt dazu und was ist das auch für eine innere Welt von der Person? Und häufig, in dem Podcast war es zumindest so, hatte dann die Erzählerin auch die Gelegenheit, mit dem Täter zu sprechen. Und dann hat sie den Täter interviewt und hat davon erzählt, wie sie den interviewt hat und wie der von sich gesprochen hat. Und das Interessante war, er hat die ganze Zeit von sich in der dritten Person gesprochen. Und beispielsweise, sie hat gefragt, ja, wie kam das denn überhaupt dazu, dass diese Neigungen entstanden? So, und also der ist in den, long story short, ist auf so einen Internet-Scam reingefallen und wurde dann von, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber da gab es so eine sexuelle Internetbeziehung und die war eigentlich ein Scam und so weiter. Und dann, da ist er darauf reingefallen. Und da hat sie gefragt, ja, wie kommt es denn überhaupt darauf, dass man so eine Anfrage überhaupt antwortet? Und da hat er die ganze Zeit von sich in der dritten Person gesprochen und Dinge gesagt wie, ja, man hat sich eben einsam gefühlt und man denkt dann ja auch nicht so darüber nach und irgendwie ist man dann ja auch schon interessiert und ja, man hat dann einfach so den Kopf ausgeschaltet. Und das fand ich sehr interessant. Das hat die Erzählerin dieser Geschichte dann auch explizit hervorgehoben, dass er die ganze Zeit nur in der dritten Person gesprochen hat, weil er sich dermaßen dafür geschämt hat und es gar nicht realisieren konnte, dass er das selber war. Dass es nicht Mann ist, dass es nicht die natürliche Reaktion ist in dieser Situation, wie man dann eben handelt. Sondern nein, er selber hat so gehandelt. Er selber hat in dieser Situation gehandelt. Aber das sich einzugestehen, ist so schmerzvoll, dass man dann eben leicht dazu neigen kann, auszuweichen in die dritte Person. Und vom Ich zu reden, statt das Mann zu verwenden, ohne jetzt irgendwie diese Person da zu werten, einfach nur grundlegend, ist eine viel höhere Verantwortbarkeit des eigenen Handelns, des eigenen Erzählten, wenn ich aus der Ich-Perspektive spreche, wenn ich sage, mir fällt es schwer oder ich habe erkannt oder ich musste erst lernen, anstatt ja, das muss man ja erst lernen. Das ist ja so, wenn man dann in der dritten Person spricht, dann weichst du der Verantwortung aus. Mhm. Genau. Und deswegen, das ist was, das muss ich mir noch antrainieren, weil das ist mir aufgefallen nach dieser Folge, ich habe das tief in meinem Sprachgebrauch drin, dass ich häufig in die dritte Person ausweiche, wenn ich eigentlich eine Ich-Botschaft mitteilen möchte. Wenn ich eigentlich etwas über mich selber erzählen möchte, habe ich es so als Gewohnheit noch in meiner Sprache drin, das fiel mir zumindest da auf, als ich diesen Podcast gehört habe, dass ich dann in die dritte Person ausweiche. Und seitdem korrigiere ich mich dann immer, wenn ich merke, oh, ich habe schon wieder gesagt Mann, ich. genau. Und das ist etwas sehr Mächtiges, weil dadurch erlange ich Kontrolle wieder zurück, dadurch erlange ich Verantwortung zurück und auch Verantwortung ist wieder etwas, die Verantwortung in der eigenen Sprache, die sich dann in dich selber überträgt und in höherem Selbstbewusstsein resultiert.
Was ist allerdings, wenn du was beschreiben möchtest, was du bei dir beobachtest, wo du aber vermutest, dass es allgemeingültig ist?
Dann würde ich es genauso ausdrücken. Ich habe bei mir beobachtet, dass ich es präferiere,
zum Beispiel der Satz,
Tee ohne Zucker zu trinken.
Ja.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass das andere ähnlich sehen.
Ich vermute, dass man ohne Sport ein geringeres Selbstbewusstsein hat. Und deswegen habe ich entschieden, für mich Sport zu machen. Gut, das ist auch wieder eine Ich-Botschaft, die ich hinten rangehängt habe, ne? Ja, verstehe. Cool.
Genau, und auch da könntest du sagen, ich vermute, dass es meinem Selbstbewusstsein guttun würde, Sport zu treiben. Ich vermute, dass ich ein schwächeres Selbstbewusstsein haben könnte, wenn ich keinen Sport mache. Ja. Und das ist ja auch etwas, es ist eine stärkere Selbstoffenbarung. Und ich verstehe es auch, weshalb man da ausweichen möchte, weil du da, dich dadurch natürlich auch schützt. Du schützt dich dadurch du verschleierst eine Selbstoffenbarung, um dich weniger angreifbar zu machen. Ne, weil wenn du sagst, ich vermute, dass ich ein schwächeres Selbstbewusstsein hätte, wenn ich keinen Sport machen würde, ist schon, du machst dich schon damit ein bisschen angreifbar.
Ja, guter Punkt. Also es gibt manche Punkte, wo ich wirklich einfach eine Message nach außen tragen möchte, die vielleicht gar nicht so viel mit mir zu tun hat, weil ich es selber gar nicht, also ich weiß auch was hin, was ich selber vielleicht gar nicht mache. Alkohol oder so. Aber auch da
das ist ja was Observatives. Du beobachtest in der Gesellschaft, dass es Usus ist, dass man Alkohol trinkt, wenn man sich trifft.
Ja, genau.
Also das ist
ist dann ja auch so.
Genau, das ist ja eine rein, das ist ja eine tatsächliche Beobachtung. Ja. Und du möchtest ja aber nicht eigentlich damit was mitteilen, was
dich selber betrifft. Ja, ich möchte nicht mitteilen, dass ich es eigentlich habe.
Genau. Ja. Und das kann man sich mal fragen.
Ja, cool.
Möchte ich eigentlich damit etwas über mich selbst mitteilen, aber ich verschleiere ich es gerade in der dritten Person, indem ich das Wort Mann verwende.
Ja.
Genau, und das finde ich ist ein sehr mächtiges Werkzeug, um mehr Verantwortungsbewusstsein, Verantwortungsgefühl und Selbstbewusstsein in sich zu kultivieren.
Ultra stark. Ich habe einen quasi kompletten Gegenpunkt dazu. Finde deinen Punkt aber gut. Und zwar ist mein Gegenpunkt nicht, also ich, ein Wort, was man nicht zu häufig verwenden sollte, ist das Wort Ich. Weil die zu häufige Verwendung von dem Wort Ich fokussiert deinen Blick immer weiter nur auf dich, auf deine Gefühlswelt, auf das, was für dich wichtig ist. Und ich weiß nicht, ob das meine Freundin oder meine Mutter war, die das gesagt hat, dass es in der Psychologie eine ganz starke Korrelation gibt zwischen der Verwendung von dem Wort Ich und Depression. Und dass depressive Menschen sehr selbstbezogen sind und sehr in ihrem, in ihrem Kopf gefangen sind und immer ich denken. Und alles auch auf sich beziehen und gar nicht mehr aus ihrem Sich herauskommen. Das ist das Gegenstück quasi, dass man, wenn man eine Ich-Botschaft senden möchte, sollte man Ich benutzen. Gleichzeitig allerdings auch nicht darauf achten, zu gucken, wie oft benutze ich, wie oft schreibe ich, wenn ich eine E-Mail schreibe, wie oft schreibe ich, wenn ich, zum Beispiel bei einer Geburtstagskarte, das ist ein gutes Beispiel, die klassische Geburtstagskarte ist, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, ich finde das toll, dass wir befreundet sind, solche Sachen, wo halt ich in jedem Satz vorkommt und das ist nett, aber bessere Geburtstagskarten sind, meinetwegen, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, du bist ein toller Freund und ich liebe die Zeit mit dir, da ist dann ich dann auch drin, aber es geht mehr um du, immer wenn wir Zeit miteinander verbringen, sorgst du dafür, dass ich mich leicht fühle, also es ist
auch wieder ich.
Es ist ich, aber siehst du den Unterschied, wie das nicht mit ich anfängt, sondern wie es mit du anfängst und dann, was es mit dir zu tun hat, statt mit ich fühle, dass du das und das bist, ich fühle, dass du das und das bist, sondern du bist das und das und das, mach das und das mit mir. Und
da gibt es auch so einen Online-Wortzähler, der irgendwie das Vorkommen verschiedener Wörter in der Literatur oder im Internet oder sowas zählt. Und da ist auch ich das meiste verwendete Wort.
Oder
ich denke, was die Lösung dafür ist, ist jetzt nicht Wörter, die eigentlich eine Ich-Botschaft beinhalten, zu verschleiern und andere Wörter als ich zu verwenden, sondern dann mehr Bezug auf das Gegenüber zu nehmen und andere Kommunikationsstränge zu eröffnen, weniger über sich selber zu erzählen, weniger ich-zentriert zu sein, sondern auch mal zu fragen, Florian, wie siehst du das Ganze eigentlich? Was hast du denn für Geschichten zu erzählen, die mit Begrifflichkeiten und Sprache zu tun haben? Und anstatt die ganze Zeit nur seine eigenen Ansichten zu teilen und die ganze Zeit versessen auf sich selber zu sein. Genau, ansonsten finde ich persönlich ist es, ich persönlich, by the way, da hast du neulich mich drauf hingewiesen. Das fand ich auch interessant. Und zwar das.
Mache ich auch manchmal.
Ja, ich und persönlich ist eigentlich doppelt.
Doppelt ist.
Doppelt, genau. Genau, dennoch finde ich, wenn man aus der Ich-Perspektive spricht, ist es auch etwas, auf der einen Seite teile, mache ich mich angreifbarer und gleichzeitig stoße ich aber auch niemandem vor den Kopf, sodass ich niemanden provoziere, mich anzugreifen, weil ich teile ja nur meine eigene Welt. Und dann, jetzt kann jeder für sich entscheiden, sehe ich das ähnlich, sehe ich das genauso, ja oder nein? Stimmt das bei mir auch so, ja oder nein? So, wenn ich jetzt allerdings sage, in der Gesellschaft ist es meistens so, dass die Leute in der dritten Person von sich reden, anstatt in der ersten, so dann stoße ich gleich die gesamte Gesellschaft vor den Kopf und mache denen einen Vorwurf und sage denen, ja, ihr kommuniziert falsch und so. Und wie soll man das dann überhaupt ansatzweise ernst nehmen, was ich erzähle? Und das ist ja auch gar nicht das, was ich ausdrücken möchte. Ne? Also man kommuniziert dadurch auf eine sehr schwache Art und Weise, wenn man Aussagen pauschal über andere trifft, anstatt Beobachtungen über sich selber zu spiegeln. Und dann kann jeder entscheiden, ob er damit was anfangen kann, ja oder nein. Und häufig ist es so, dass erlebt habe, dass gerade aus diesen Geschichten, aus der Ich-Perspektive, dass ich mich da selber auch am ehesten drin wieder gefunden habe. Ja.
Verstehe. Ein anderes Wort ist mehr ein Laut.
Mhm.
Was mir auffällt, ist der Laut Uff. Und kennst du das? Wenn du vielleicht ein bisschen gestresst bist, wie du dann ab und zu einfach mal Uff sagst. Also ich kenne das bei mir, dass man sagt, Uff, okay, das muss ich auch noch machen, Uff. So, und das ist, manchmal ist es Uff ausgesprochen, manchmal ist es nur so ein Seufzer. Aber es bringt mir nichts. Das macht es nur noch schwerer. Und mir ist es nicht bei mir aufgefallen, sondern mir ist es bei Leuten um mich rum aufgefallen. Und dann dachte ich mir, aber ich mache es wahrscheinlich auch. Und selbst reflektiert man das ja nicht so, sondern mir ist es aufgefallen um mich rum, als ich mal mit einer anderen Person zusammen gearbeitet habe. Und dann dachte ich mir, puh, so oft wie du Uff sagst, da denke ich mir ja schon selber Uff. So, und das ist so, entweder sag mir doch, was dich jetzt gerade beschäftigt, ja, und wir reden da kurz drüber, oder sei leise und lass mich arbeiten. Aber dieses Konzept, uff, und uff, willst du mir jetzt was sagen oder nicht? Oder willst du vielleicht selber dir nur was sagen? Und dann dachte ich mir, ja, aber vielleicht machst du das auch, wenn es gerade mal uffig ist. So, wenn gerade mal irgendwas schwierig ist oder du irgendwie, wenn ich selber denke, ist es, wie soll ich das alles schaffen? Uff, so ein bisschen Dampf ablassen. Aber ich glaube nicht, dass ich mir damit einen guten Dienst erweise, indem ich diese Schwere auch noch in die Sprache bringe, sondern wenn ich denke mir, also wenn ich jetzt mal ins andere Extrem gehe und sage, ich würde immer sagen, yay, innerlich, yay, noch eine Herausforderung, geil, noch was Neues, was ich über, oh, geil, cool, noch was Neues, was ich meistern kann, noch was Neues, was ich erobern kann, eine neue Aufgabe, die ich abhaken kann, dann ändert das ja nichts an meiner Aufgabe. Aber es ändert was an meiner Lebenswelt. Und auch gerade als ich es gesagt habe, habe ich so ein bisschen angefangen zu lächeln und dachte mir, cool, ne, irgendwie eine neue Challenge. Und das Wort ist aber so klein, dass es sich gerne einschleicht und es ist so einfach zu verwenden. Ich denke aber nicht, dass es positiv ist.
Schön. Da gibt es ein Lied von Akira the Don, glaube ich. Ich glaube Akira the Don, es heißt einfach nur Good. Und in dem Lied geht es darum, er singt immer You gotta say good. Mm. Und da stellt er dann ganz viele Situationen vor und sagt dann beispielsweise, du hast deinen Job verloren, gut, jetzt hast du die Gelegenheit, dein eigenes Business zu gründen. Oder dir wurde ein Budget verwehrt, gut, jetzt musst du lernen, aus weniger mehr zu machen. Du, keine Ahnung, das Wetter ist richtig schlecht, gut. Jetzt hast du die Gelegenheit, deine neue Regenausrüstung zu testen. All solche Sachen, also ganz viele solche lustige Beispiele, aber die einfach richtig treffend sind. Und das Lied ist ein toller Ohrwurm. Das heißt, man kann mit diesem Lied auch diese Einstellung in sich kultivieren. Und genau, ich denke auf jeden Fall, anstatt die ganze Zeit so es kommt ein Haufen Arbeit rein und denkst dir so, uff, erstmal zu sagen, gut, jetzt habe ich die Gelegenheit, meine Prozesse zu optimieren, noch effizienter zu werden, noch mehr mit weniger zu schaffen. Das ist natürlich eine tolle, tolle Einstellung. Ganz hohes Mindset, wenn man das erreicht, super.
Verlink den Song gerne mal unten in, ja, den, in der Beschreibung, weil das gerne ist geil. Also ich will mir den sofort reinziehen. Aber das Ding ist, du änderst eh nichts an deiner Aufgabe. So, und wenn ich in der physischen Welt nichts ändern kann, dann kann ich zumindest meine geistige Welt auf meine Seite bringen. Und wenn du dieses Mindset hast mit gut und ich habe das Mindset mit uff und wir haben die gleichen Aufgaben, wer, selbst wenn wir die Aufgaben gleich erledigen würden, was ich schon bezweifle, ich glaube, du machst es besser in dem Fall, aber selbst wenn es gleich wäre, wer hat mehr Spaß dabei? Mhm. Du, der sagt, gut, jetzt kann ich noch besser werden. Gut, jetzt kann ich, oh, Mitarbeiter hat gekündigt, gut, jetzt kann ich noch ineffizientere Prozesse rausschmeißen und noch schlanker werden. Mhm. Und ich spare mir eine weitere Ausgabe in meinen Kosten. So, und ich denke mir, uff, scheiße, wie mache ich das denn jetzt? Das fühle ich direkt schon beim drüber nachdenken alleine, was das für einen Unterschied macht. Finde ich stark. Verlink das bitte. Das ist, ja, sehr. Das wird der Song sein, den ich binge. Ausnahmsweise mal. Ja. Cool.
Sehr, sehr gerne. Florian, findest du, dass es sich lohnt, auf Rechtschreibung und Grammatik zu achten? Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Oder das kommt immer kürzer.
Ich finde immer mehr, dass es sich lohnt.
In Nachrichten, in E-Mails und so weiter.
Ich finde immer mehr, dass es sich lohnt. Ich war früher der Meinung, dass das unnötig ist, weil I get my point across nonetheless. Ich kann unabhängig von Rechtschreibung und Grammatik, verstehst du, was ich meine? So. Aber ich denke, dass ist wichtig. Und ich weiß gar nicht genau, warum ich denke, dass es wichtig ist, weil es halt präzise und richtig ist. Und ich finde es auch cool, wenn man im Schreiben das präzise Wort benutzt. Und wie kann ich es cool finden, das präzise Wort zu benutzen, wenn ich es dann falsch schreibe? So, und ich muss ehrlich sein, meine Rechtschreibung ist nicht besonders gut.
Das ist ja nicht schlimm.
Genau. Aber es ist, selbst wenn ich eine E-Mail schreibe und ich denke, okay, jetzt will ich, dass die Rechtschreibfehler frei, und ich das dann einmal gecheckt habe, dann denke ich mir, jetzt ist das eine solide E-Mail. Also es fühlt sich viel robuster und besser und solider an, wenn ich eine richtige E-Mail rausschicke, als wenn sie nicht rechtschreibfehlerfrei ist. Und das Ding ist, du sparst ja keine Zeit, indem du Rechtschreibfehler reintust. Du sparst dir nur Zeit, wenn du nicht gut Rechtschreibung kannst und du zu faul bist, um es zu checken. Allerdings ist dann die Frage, sollte ich dann nicht vielleicht an meiner Rechtschreibung ein bisschen arbeiten oder die Zeit nutzen, um das zu verbessern? Oder will ich das der ganzen Welt offenbaren, dass mir Rechtschreibung egal ist und dass das vielleicht noch andere Konsequenzen haben könnte? Mhm. Und es ist immer mehr, auch in der Verbesserung unserer Rhetorik, in der Schreibung unseres Letters auf proaktivpodcast.de, wir schreiben einmal die Woche ein Letter, da ist es mir das immer wichtiger geworden, eine korrekte Rechtschreibung zu haben. Ich würde nicht sagen, dass es mir super wichtig ist, aber ich finde es immer wichtiger werdend. Mhm. Und die Tendenz ist klar.
Es trainiert auch, oder?
Mhm, und ich glaube, es trainiert auch präziser zu sprechen. Irgendwie. Zumindest die Grammatik. Das ist ja offensichtlich, weil wenn du richtig schreibst, dann kannst du auch richtig sprechen. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich eine Verliebtheit mit der Korrektheit des Wortes, und zu der Korrektheit des Wortes gehört auch eine korrekte Schreibung, korrekte Rechtschreibung vom Wort, dass das sich darin manifestiert, dass man auch bewusster Worte auswählt. Und das finde ich schon gut.
Ich diktiere ja nur noch.
Ja.
Längere Sätze und längere Texte diktiere ich nur noch in E-Mails und natürlich auch den Proaktivletter. Und da habe ich auch gemerkt, durch das Diktieren, und ich versuche natürlich, ganze vollständige Sätze dann zu diktieren, dadurch, das verbessert auch die Sprache. Und natürlich korrigiere ich viel raus. Also ich habe dann einen Text und dann schiebe ich danach immer noch die Sachen hin und her, und das Rechtschreibprogramm kriegt, oder das Diktierprogramm kriegt natürlich nicht alle Zeichen richtig gesetzt, und auch viele Wörter sind dann ein bisschen falsch und so, da muss ich immer noch viel korrigieren. Dennoch weiß ich, alles, was ich im Nachhinein korrigieren muss, kostet nochmal Zeit, deswegen im Idealfall ist der Input schon gut. Und das trainiert dann bei mir auch ein, also so zu sprechen, wie ich es dann später auch gerne geschrieben stehen haben möchte. Und es ist natürlich alles andere als perfekt, aber ich merke, das ist ein Trainingsprozess. Also dadurch wird man tatsächlich immer besser.
Ja. Du hast in der letzten Folge auch gesagt, dass jede Beziehung irgendwie auch was mit Macht zu tun hat. Mhm. Und du sparst ja keine Zeit, indem du es falsch schreibst, sondern es ist einfach nur eine Offenbarung deiner Unfähigkeit, was es angeht. Und das ist machttechnisch nicht unbedingt ein Vorteil. Es sei denn, du bist der Big Boss und du erlaubst es dir, das zu machen. Aber irgendwie ist auch der Big Boss, der sich Rechtschreibfehler erlaubt, trotzdem nicht so Big Boss wie der, der es richtig macht. Also selbst wenn es zwei Big Bosse gibt und der eine macht Rechtschreibfehler, der andere nicht, ist der ohne, hat er noch einen höheren Status als der mit Rechtschreibfehler. Drum finde ich das schon immer wichtiger werden.
Ja, sehe ich auch so. Ich habe neulich ein Tenniscamp gemacht, hatte ich glaube ich auch schon in der letzten Folge erzählt. Und da hatte ich, der Trainer von dem Tenniscamp, der hat mich komplett aus allen Socken gehauen. Und zwar, der war 19 Jahre alt, hat das ganze Trainingscamp geleitet, hat die Gruppe geleitet, hat trainiert, unglaublich präzise kommuniziert und präzise Anweisungen gegeben, die ganze Zeit einen super hohen Status, inneren Status gehalten, um auch gleichzeitig diese Ausstrahlung zu halten, die du als Trainer brauchst, um überhaupt auch lehren zu können und Inhalte vermitteln zu können und korrigieren zu können, genau, die Gruppe steuern und steuern zu können. Also der hat das unglaublich gut gemacht. Und danach habe ich ihn gefragt, hey, hast du nicht Bock, nochmal ein bisschen Privatunterricht zu machen, um die Sachen einfach nochmal aufzufrischen und so? Und dadurch hatte ich dann so ein bisschen Schriftverkehr über WhatsApp mit ihm. So, und da ist mir aufgefallen, wie dieser 19-jährige Junge, das hat mich so beeindruckt, wie unglaublich präzise der auch an seiner Schrift kommuniziert und perfekte, vollständige deutsche Sätze mit allen Zeichen, wo sie hingehören. Und ja, also das habe ich selten von irgendjemandem erlebt. Und was dieser Mensch für einen Respekt vor sich selbst ausgestrahlt hat und gleichzeitig von allen anderen ungefragt bekommen hat, das war für einen 19-jährigen Jungen sehr beeindruckend. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass er gute Rechtschreibung verwendet, aber das ist ein Teil davon. Und das hat mich noch einmal daran erinnert, was das mit einer Person machen kann, wenn sie besonders, ja, wenn sie schöne Sätze formulieren kann, präzise, sauber kommunizieren kann, auf Rechtschreibung und Grammatik achtet. Das sendet ja auch Signale aus. Das zeigt auch
Professionalität.
Ich bin professionell, genau. Ich bin auch gebildet. Ich bin auch respektvoll dir und mir gegenüber. Ich möchte nicht, dass ich selber wie ein Dulli dastehe. Ich möchte auch nicht, dass du denkst, dass du mir nicht wertvoll genug bist, als dass ich die 2 Sekunden da rein noch investiere, ein Komma zu setzen. So, das hat ja ganz viel auch mit Respekt und einer inneren Haltung zu tun. Deswegen ja, sehe ich auch ähnlich, Rechtschreibung und Grammatik spielt eine wichtige Rolle. Genau. Ausnahme, wenn wir beide bei WhatsApp schreiben, also wenn du einfach nur irgendeinen Text da reinhaust und ich kann es gerade so lesen, das ist für mich eher ein Zeichen von Freundschaft. Das hat für mich wenig mit Respekt zu tun, oder ich fühle mich dann nicht disrespektiert. Ich würde mich eher disrespektiert fühlen oder ein bisschen mehr auf Distanz, wenn du perfekt schreiben würdest mit mir auf WhatsApp, dann würde ich denken,
yo, Bro.
Also, was ist denn jetzt los?
Ja, das stimmt.
Genau.
Du, wenn man schlechte Rechtschreibung hat, als jemand, der welche hat, für einen selbst mag es gar nicht so dramatisch sein. Und für mich ist es auch nicht dramatisch. Aber es gibt Leute, für die ist es dramatisch. Es gibt Leute, die dich sofort einkategorisieren, wenn du nicht eine richtig gute Rechtschreibung hast. Es gibt Leute, die dich gleich aussortieren, bei einer Bewerbung, zu Recht auch, oder wo auch immer, wo du dir selber ein Bein stellst mit schlechter Rechtschreibung. Das heißt, selbst wenn es dir egal ist, kannst du nicht davon ausgehen, dass es anderen Leuten egal ist. Und alleine aus dem Aspekt ist es auch logisch sinnvoll, eine gute Rechtschreibung zu haben, weil ansonsten tue ich mir selbst ein Bein stellen.
Mhm. Ja, voll.
Und das habe ich verstanden.
Genau. Irgendwann,
so.
Genau. Und ja.
Es gibt noch zwei, drei Phrasen, die ich nur ganz kurz anschneiden möchte, weil sie mir, ja, weil ich denke, es ist wichtig. Deswegen auch nicht ganz kurz, sondern ganz lang. Und zwar, oder alle sind gleich. Ein klassisches Beispiel, alle Männer sind scheiße. Alle Frauen sind unloyal. Alle reichen Menschen sind gierig. So Stereotypen von einer bestimmten Gruppe von Mensch zu haben, unabhängig davon, ob es ungerecht ist oder all den ganzen Crap, ist egal in dem Fall, sondern es bringt dir nichts. Mhm. Weil wenn du denkst, alle Frauen seien unloyal, dann verwehrst du dir selbst die Chance, die eine loyale Frau zu finden. Und baust innerlich so einen Hass auf Frauen auf, dass es sehr schwer ist. Noch viel schwerer ist, diese loyale Frau zu finden. Wenn ich denke, alle Männer sind scheiße, wird es sehr schwer, den einen Mann zu finden, der perfekt in mein Leben passt. Dann wird es sehr schwer, den Mann anzuziehen, der nicht scheiße ist. Weil, wenn ich ja schon denke, dass alle scheiße sind, dann warum soll mich dann der, der nicht scheiße ist, mich finden? Weil ich sende ja schon die Energie aus, dass alle Männer scheiße sind. Und die Männer, die nicht scheiße sind, haben keinen Bock mit Frauen
sie zu chillen. Sie erst überzeugen zu müssen.
Genau. Bro, okay, tschüss. Ne? So, okay.
Ja.
Und alle reichen Menschen sind gierig, hindert dich ganz stark davon, selbst reich zu werden, weil du möchtest ja gar nicht gierig sein. Und wenn reich sein für dich ein Symptom von Gier ist, dann verwehrst du dir selber mit diesem Satz die Chance auf Reichtum. Und das sind so Sachen, die schleichen sich ein. Die schleichen sich ein am Familientisch, die schleichen sich ein in der Schule, die schleichen sich ein unter Freunden, die schleichen sich ein in politischen Debatten. Und da werde ich bei meinen Kindern sehr stark darauf achten, mit was für Phrasen die nach Hause kommen und die ganz hart wieder rausholen. Also wenn er irgendwie sagt, ja, nee, ich kann das nicht, würde ich sagen, du kannst das. Und wir üben jetzt so lange, bis du es kannst. Einfach um seinen Glauben dadurch zu brechen. Oder wenn er sagt, ja, reiche Menschen sind immer nur so, ich bin reich, bin ich so. So. Und
du bist reich, bist du so. Kannst du auch sagen.
Ja, du bist reich, bist du so. Ich bin doch nicht reich. Ja, und dann zeigen, in welchen Bereichen er reich ist. Mhm. Du hast zwei Eltern, die zusammen sind, reich. Du hast Klamotten, die du anhast, reich. Du genießt eine Ausbildung, reich. Du hast Essen auf dem Tisch, reich. Du kannst ab und zu mal Urlaub machen, reich.
Du hast ein vertrauensvolles Verhältnis zu deinen Eltern.
Du hast ein vertrauensvolles Verhältnis zu deinen Eltern, ultrareich. Mhm. Multimillionär. Also, ja. Du kriegst sogar ein bisschen Taschengeld. Boy, Cashflow ohne was zu machen. Rich.
Als Kind hatte man Passive Income. da wusste man noch, wie das läuft.
Jo. Und ja, das sind so Phrasen, die gar nicht wirklich als Sprache, sondern fast so als allgemeingültige Weisheiten gelten und deswegen gefährlich sind. Und grundsätzlich noch der letzte Punkt bei Sprache. Sprache ist ja auch das Medium, mit dem man kommuniziert. Und einer der größten Kommunikationshäufungspunkte ist die persönliche Beziehung. Beziehung mit Freunden, Beziehung aber auch mit dem Lebenspartner. Und da kann man auch mal drauf achten, was man für eine Sprache benutzt, insbesondere bei Lebenspartnern. Meckert man viel, statt Wertschätzung zu geben? Du hast, also das Wort ist erstmal in deinem Kopf. Du kannst aussuchen, willst du meckern oder willst du Wertschätzung geben? Da kann man sagen, ja, was ist, wenn er auch wirklich was Dummes macht? Ja, dann mecker vielleicht nicht, sondern gib Wertschätzung dafür, dass er es mal nicht gemacht hat und schau, wie viel öfter er das nicht machen wird. Irgendwann habe ich mal das Bett gemacht bei meiner Freundin, als sie duschen war. Und dann kam sie zurück und war super happy, dass das Bett gemacht wurde.
Weil du es sonst nie machst?
Ich weiß nicht, aber seitdem mache ich es halt richtig oft. Weil ich es richtig cool fand, wie sie sich gefreut hat. So, und das ist viel besser als, oh, du machst das Bett nie. So. Und also, weil wenn ich sie sage, du machst das Bett nie, hier ist 0, dann, du machst das Bett nie, bin ich auf -10. Und wenn ich es dann mache, komme ich wieder auf 0.
Und in dir entsteht die Trotzhaltung, weil du dich natürlich nicht kontrollieren lassen.
Genau, also das erstens habe ich zero incentive, weil ich komme auf null und ich habe eine Trotzhaltung. Wenn ich es aber dann mal mache und sie sagt, oh, toll, dass du das gemacht hast, vielen Dank, wie süß, dann denke ich mir, wenn ich das morgen nochmal mache, freut sie sich wieder. Und dann ist das, erstens werde ich nicht kontrolliert, weil sie erwartet nicht, dass ich es mache, sondern sie hat mich nur einmal hat sie mir Wertschätzung gezeigt. Und zum anderen arbeite ich mich von null, von neutral auf plus 10. Und das ist natürlich cool, das incentiviert mich. Und ein großer Fehler, den ich immer wieder beobachte bei anderen Beziehungen, ist, dass viel mehr mit Kritik als mit Wertschätzung gearbeitet wird. Mhm. Und das ist nicht konstruktiv. Also wirklich nicht konstruktiv, nicht nur fies oder was auch immer, sondern einfach nicht konstruktiv. Und oder so kleine Neckereien. Ab und zu, das beobachte ich mehr bei Erwachsenen, weil ich mehr mit Erwachsenenpaaren zu tun habe, als mit Paaren in unserem Alter, wie die so Seitenhiebe gegeneinander machen. Wo er sagt irgendwas und dann sagt sie, ja, du sagst, sowas sagst du immer. Oder also irgendwie sowas Abfälliges, wo sie seinen Status reduziert vor allen anderen. Oder andersrum, er reduziert ihren Status vor anderen, indem er sagt, ja, du musst auch immer übertreiben. Oder so. Also sie sagt irgendwas so und dann sagt er, ja, du musst ja auch immer übertreiben. Und das sind so Kleinigkeiten, die denen vielleicht gar nicht mehr so richtig, die denen der Person, die sie sagt, gar nicht mehr so richtig auffällt, aber die Person, die es empfängt, sehr doll merkt.
Und vielleicht auch gar nicht so meint.
Ja, genau.
Im Herzen, aber einfach ungeschickt mit der Wortwahl.
Vielleicht wollte er witzig sein. Mhm. Ach, du übertreibst doch auch immer. Ne, das kann auch irgendwie so liebevoll neckend gedacht sein, obwohl es destruktiv ist. Mhm. Und in Beziehungen auf Worte zu achten, die man, mit denen man mit seinem Partner kommuniziert, ist sehr wichtig. Und das einfachste Framework ist vor allem Wertschätzung. Ja. Statt allem anderen Meckern, Kritik, unausgesprochene Sachen. So, und das, ja.
Zwei sehr wichtige Punkte. Und ich würde sagen, sehr würdige Punkte, um
die diese Folge abzuschließen.
Abzuschließen.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Vielen Dank, Florian.
Vielen Dank, Florian.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für euer Vertrauen. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Ciao.